und herzlich willkommen zum Lighthouse Worship Podcast, wo wir uns wünschen, dass du in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus tiefer eintauchen kannst, dass du neue Offenbarung bekommst von seinem Geist, neue Offenbarung bekommst von seinem Wort. Und ich freue mich sehr, heute Julia Buch begrüßen zu dürfen, aus dem weiten Halle. Jetzt mag der eine oder andere sich fragen, was hat das jetzt bitte schön mit dem Norden zu tun und was hat das bitte schön mit dem Lighthouse zu tun? Ich habe das ja schon öfter erwähnt. Mir ist es persönlich wichtig, dass Lighthouse nicht nur für Schleswig-Holstein und als kleinen Rahmen gedacht wird, sondern wir als Norden uns als ein größeres Ganzes verstehen. Die, die sich mit dem Herzschlag des Nordens eins machen, die kommen zusammen, die bringen das zusammen, was Gott schon längst getan hat. Und für die einen ist Hessen schon der Norden, wenn sie im tiefen Bayern sind. Und für Halle mag es auch schon Norden sein, wenn die Münchner gefragt werden. So wie andere sagen, ich in der Lüneburger Heide lebe schon im Süden Deutschlands. Nicht ganz, weil wir sagen immer noch Moin bei uns. Von daher, Julia, herzlich willkommen.
Hallo.
Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her und warum Norden?
Warum der Norden? Ganz einfach, weil mein Mann ursprünglich aus dem Norden kommt. Wir haben eine Ost-West-Ehe und wir sind seit 10 Jahren glücklich verheiratet. Ich heiße Julia, mein Mann heißt Julian. Das kann man sich sehr gut und einfach merken. Genau, wir haben noch einen kleinen Sohn, der ist 5 Jahre alt. Und wir selbst haben nicht immer in Halle gewohnt. Ganz im Gegenteil, wir sind erst vor einem Jahr dorthin gezogen. Und haben davor 7 Jahre in Leipzig gewohnt, davor 7 Jahre in Mannheim und davor sogar 1 Jahr am Dünenhof, wem das da was sagt. Das ist ein Tagungszentrum. Da haben wir unser FSJ gemacht und uns kennengelernt. Das heißt, der Norden ist uns nicht unbekannt. Und ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich auf jeden Fall auch ein Stück unseres Lebens im Norden kurzzeitig verbracht. Genau.
Ja, mega.
Das heißt, Norden ist auf jeden Fall eine Ecke, die uns geprägt hat. Also besonders explizit mein Mann, der hat viele Jahre logischerweise da gewohnt und auch genau dort einfach seinen Lebensmittelpunkt gehabt, in der Nähe von Bremen in dem Fall aber. Und genau, ich selber komme eher aus einer ganz anderen Ecke. Ich selber komme aus dem Erzgebirge, ganz ursprünglich. Habe als Kind aber schon mal 6 Jahre in Leipzig gewohnt. Wir hatten so 2 Lebemittelpunkte. Praktisch mein Vater hat studiert in Leipzig, war Konzertpianist und ich habe praktisch, wir sind dann immer gependelt und wir haben dann eine Zeit lang immer mal in Leipzig, eine Zeit lang im Erzgebirge gewohnt. Ich bin dann schon recht früh mit 16 ausgezogen und habe tatsächlich an einem musischen Profil Gymnasium mein Abi gemacht, am Kreuzgymnasium. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Kreuzchor was. Das ist ein bekannter, sozusagen jungen Chor, der recht renommiert ist. Es gibt den Thomaner Chor und das Pendant, so ein bisschen aus Dresden dazu, ist der Kreuzchor.
Cool.
Genau, und da habe ich musisches Profil gehabt, darstellendes Spiel als Fach und habe dort sozusagen den Künsten gefrönt. Hatte Schreibwerkstätte mit Autoren und Deutschleistungskurs und das war mir irgendwie schon sehr wichtig von Anfang an immer, was eigentlich ausbildungstechnisch alles in Richtung Kunst zu machen und Kreativität. Das war für mich schon immer klar.
Sag mal, Erzgebirge, ne?
Ja.
Das ist doch das mit diesen interessanten Räuchermännern und sowas, ne?
Die, ja, genau, auf erzgebirgisch rarer Mannel. Ist rarer Mannel. Und es gibt noch die wunderschönen Schwibbögen, die super ganz detailreich geschnitzten Engel und auch also es gibt doch ganz viele wirklich total schöne Sachen aus dem Erzgebirge. Also ich vermisse es immer auch sehr.
Sehr viel Holzwerkstatt, ne? Kann das sein?
Ja, es ist komplett Handwerkskunst. Also genau, ja.
Aber genau. Auch musische Kunst, wie ich heraushöre.
Auch, ja. Also ich würde sagen, genau, es gibt auf jeden Fall sogenannte ganz, es gab so eine Tradition, das war der Hutzenabend, also da oben, da hast du halt dich getroffen und hast halt Musik gemacht und an der warmen Ofenbank, sozusagen hast du einfach dann lecker gegessen meistens und geschnitzt, die Männer und die Frauen getratscht.
Ja, cool.
Nee, genau, also es ist schon auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, aber natürlich auch viel durch die DDR ist auch trotzdem geprägt und es ist schon immer noch ein Unterschied auch zu spüren, genau, ja.
Und durch das musische Profil am Gymnasium dann bist du danach direkt in der Musik durchgestartet oder wie war das weitere Fortgehen so?
Also ich habe tatsächlich gerade erst vor kurzem nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das so alles anfing. Und ich habe in meiner Schule damals eine Empfehlung bekommen, bei einem Wettbewerb mitzumachen. Es war ein recht renommierter, der hieß Treffen Junge Musikszene Berlin. Mhm. Und da habe ich einfach einen Song eingereicht und habe dort tatsächlich, war da direkt dann Preisträgerin. Und wow. Das war so ein Startschuss für mich, weil in der Jury tatsächlich eine Sängerin saß, die bei der Popakademie die Gesangsdozentin war. Annette Marquardt heißt die. Und die hat mir damals irgendwie so einen Geschmack auf die Popakademie gemacht. Also ich bin dann zur Popakademie später studieren gegangen, mit einigen Umwegen davor noch. Und genau, das heißt, ich habe eigentlich recht schnell für mich beschlossen, ich will und muss Musik studieren und es ist der einzige Weg und es wird nichts anderes in meinem Leben geben. Das war für mich immer ein bisschen schwierig in der Schule, weil ich sozusagen immer im Gegensatz, glaube ich, zu anderen schon ganz klar meine Vision immer feststand und für mein Leben völlig klar war, was ich machen will. Hm. Aber genau, man hatte dann ja trotzdem die Pflicht, Chemie und Biologie und Physik und all solche Fächer zu machen.
Die klassischen Leistungskurse.
Ja. Genau, und das war ja so gar nicht meins. Genau, ja.
Und bist du dann direkt nach dem Abitur an die Popakademie gegangen? Oder
war nee, da noch eine Zwischenzeit? Genau, da habe ich erst noch mein FSJ gemacht, ja. Da eben dann praktisch meinen zukünftigen Mann dann kennengelernt. Genau, und dann erst danach haben wir uns sozusagen beschlossen, nach Mannheim zu gehen. Und Julian hat dann an Heidelberg studiert, genau, und ich habe in Mannheim an der Popakademie studiert, ja. Bin tatsächlich angenommen worden, weil das ist ja auch nicht so ohne. Also da gibt es eine hohe Anfrageliste und das war also ein crazy Wunder, sage ich mal. Und das war auch in der Zeit auch gar nicht so ohne. Das genau kann ich dann auch später nochmal erzählen. Genau, aber so erstmal grob Abriss, ja, so ja. Startete es.
Und bist du als Kind schon christlich aufgewachsen? Also haben deine Eltern schon geglaubt oder sind deine Eltern gläubig geworden und dann bist du selber mit reingekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich bin tatsächlich, würde ich sagen, wie war denn das? Also mein Vater und mein Elternhaus war eine Zeit lang, glaube ich, noch nicht praktisch christlich geprägt. Mhm. Das kam dann erst irgendwie später. Ich weiß auch gar nicht so genau, ab wann das irgendwie bei meinen Eltern anfing, aber es war dann schon so, dass sie irgendwie in der lutherischen, damals also evangelisch-lutherisch eher geprägt, sozusagen Kirche, ich glaube, einen sehr, sehr lebendigen und coolen, sozusagen so eine Hausgruppe hatten, also so eine Gruppe von jugendlichen Menschen, die halt einfach viel zusammen gemacht hat. Und da haben die, glaube ich, echt sehr viel starke Begegnungen gehabt, einfach so auch Wunder selber für sich persönlich, glaube ich, auch erlebt. Und da fing es dann an, dass sie dann einfach selber zum Glauben gefunden haben und dann auch uns als Kinder das auf jeden Fall beigebracht haben. Also es war dann einfach in unserem, sag ich mal, schon Daily Life einfach immer mal wieder. Also war es eine Säule, war es irgendwie auch grundlegend da. Aber es war jetzt, würde ich sagen, im Nachhinein, würde ich sagen, dass es einfach so verschiedene Phasen gab, also in denen das einfach mal stark da war und mal wieder abgeschwächt, mal gar nicht. Also es war, finde ich, sehr, würde ich sagen, so ein bisschen schwankend. Genau. Mhm. Aber es war nicht so, dass wir gar nicht, also wir wussten das auf jeden Fall und wir haben auch selber dann einfach viel Gottesdienst, sag ich mal, auch trotzdem Erfahrungen ja gehabt. Also wir sind vielen Gottesdienst auch dann gegangen und das war dann schon auch, wurde dann auch schon regelmäßiges Daily Life, sag ich mal. Genau, ja.
Cool. Und als du dann im Dünenhof warst, mit Julian zusammen, da, gut, dann bist du ja rund um die Uhr quasi in der christlichen Einrichtung. Hat das für euch schon eine verändernde Art gehabt, wirklich in so eine Atmosphäre der christlichen Gemeinschaft so abzutauchen?
Ja, genau. Also das würde ich schon sagen. Ich habe tatsächlich nicht ganz so viel mitbekommen, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich habe tatsächlich noch in Dresden eine sehr krasse Handkrankheit bekommen, wo ich sozusagen während meines Abis an meiner Hand erkrankt bin und dort eine Sehnscheidenentzündung bekommen habe. Also erst fing es an als Sehnscheidenentzündung an der Hand. Das ist so eine Krankheit, wo der Hauptnerv immer mehr zugedrückt wird und du hast dann weniger Vermögen, deine Hand zu steuern. Also eigentlich, je schlimmer es wird, eigentlich desto weniger. Und das war dann tatsächlich einfach so, dass ich eigentlich, sagen wir es mal so, schon halb krank sozusagen eigentlich mein FSJ machen musste und lange nicht das die Kapazität oder die Kraft hatte wie sonst und dadurch auch viel, sag ich mal, Arzttermine immer wahrnehmen musste oder irgendwelche Untersuchungen gemacht wurden und ich da eigentlich ein bisschen immer so ein bisschen eher nebenher lief. Genau, und das war schon auch eine sehr anstrengende Zeit, weil es einfach alles eine Phase ja war, wo Menschen sich, sag ich mal, in dem Alter ihr Leben aufbauen, logischerweise, ja, sich profilieren und sich vor allem über Leistung auch definieren. Und ich war eigentlich sozusagen in dem Moment eher das Gegenteil, nämlich ich konnte weder viel, viel, viel leisten, also konnte auch das, was ich eigentlich geliebt habe, gar nicht mehr machen. Mhm. Ich habe sozusagen wirklich während meines es war auch echt krass. Ich habe während meines Abis praktisch dann plötzlich einfach wie einen, meine Hände haben einfach nicht mehr funktioniert. Ich konnte ihnen keine Befehle mehr geben. Die haben, also meine Rechte vor allem explizit, und es hat dann auch, dadurch, dass ich ja nur meine rechte Hand, also als Rechtshänderin benutze, viel hauptsächlich, hat sich das dann auch noch auf die linke Hand sozusagen bewegt, und es war einfach 24 Stunden Schmerzen manchmal. Also es war wirklich richtig heftig. Krass. Genau, und genau, damit musste ich dann einfach auch alleine erstmal, ja, sag ich mal, handeln. War ja sowieso schon mit 16 alleine Haushalt schmeißen plus Abitur ist auch nicht ohne. Und das in einer fremden neuen Stadt, sag ich mal so. Das war schon auch krass. Und dann, genau, kam eben, dass ich hatte dann nochmal Aufschub bekommen. Ich hatte dann also parallel mein FSJ angefangen und durfte dann nochmal als einziger Sonderfall, glaube ich, von Sachsen, durfte ich dann nochmal zurück und dann nochmal während irgendwie 2 Wochen irgendwie komplett büffeln für mein Abi und dann alleine mein Abi nochmal schreiben. Also später. Das war schon echt auch eine crazy Zeit, genau. Und ich bin trotzdem irgendwie dankbar, dass ich da absolut, also schon immer sozusagen, also für mich dann eigentlich in dieser Zeit eigentlich ganz, ganz stark gefunden habe, dass einfach mich einfach Gottes Hand trägt und ich einfach noch, genau, einfach durch sehr viel, sag ich mal, wirklich ja wortwörtlich auch schmerzhafte Tage, weil ich da einfach, genau, wirklich, also wirklich körperliches, du hattest irgendwie Muskelschwund, du hattest Wassereinlagerung, du hattest deformierte, sag ich mal, auch echt, also die Finger fingen an, ne, also du hattest ständig Kribbeln, du hattest ständig irgendwelche Schmerzimpulse. Das war, genau, einfach eine Phase, wo ich lernen durfte, sehr jung schon, was bin ich, wenn ich nichts leisten kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, was wir viel zu spät oder sehr spät manchmal erst begreifen.
Ja.
Genau, und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Riesenschatz für mich gewesen, dass ich sehr jung schon halt durch so eine krasse existenzielle, lebensbedrohliche fast schon irgendwie Season gehen musste, aber halt dadurch auch viel, genau, nah irgendwie auch an Gottes Stimme sein durfte. Genau.
Und wie ging das dann weiter? Also du hast dann Abi dann gemacht, vermutlich bestanden und dann weiter den FSJ noch zu Ende gebracht und bist dann nach Mannheim gegangen zusammen, beziehungsweise Heidelberg und Mannheim dann gegangen?
Naja, die krasse Wundergeschichte ist ja eigentlich die, dass ich sozusagen mit kaputten Händen mich anmelde zu einem Musikstudium.
Ja.
Und dass ich dann das als einzige tatsächlich Klavier vor allem Spielerin. Ich hatte ja auch noch Hauptfach auch noch Keyboard. Also ich hatte praktisch, also du konntest also Singer-Songwriting, also das hatten wir alles, muss ich das so verstehen, ich habe Popmusikdesign studiert. Und du hast da Fächer wie Bandcoaching, du hast da Fächer wie Singer-Songwriting, du hast also Songs zu schreiben, du hast Producing, du hast Musiktheorie, du hast Gesang, Nebenfächer und so weiter. Und ich hatte aber eben auch noch Keyboard. Und das heißt, es war einfach krass, wie da wirklich, ich hatte mit einer anderen Keyboarderin angefangen und die ist nach einem halben Jahr ist die wieder gegangen, weil sie einfach zu krass irgendwie alles war. Mhm. Und es ist ein übel krasses Wunder, das kann man nicht anders sagen, dass ich mit eigentlich kaputten Händen, ich weiß auch nicht, irgendwie immer wieder irgendwie genau Momente gepasst haben, dass es dann irgendwie doch mal wieder besser war, ich doch irgendwie üben konnte. Natürlich auch oft ab und zu mal mit Schmerzmitteln. Ne? Also es war halt einfach irgendwie krass. Und ich hatte eine OP auch noch davor in Mannheim. Das heißt, es wurde nie davor entdeckt, dass es Carpal-Tunnel-Syndrom war. Oh, es hatte sich also sozusagen weiterentwickelt. Und genau, war dann so, dass es das erste Mal in Mannheim entdeckt wurde, direkt als ich an Mannheim, wir sind da hingezogen und es hat der erste Chirurg sofort gecheckt, dass es eigentlich schon viel zu lang sozusagen in diesem Status ist und hat es halt dann direkt recht schnell dann operiert. Und das war schon auch nochmal krass, weil es hieß dann, ja, das ist in 2-3 Wochen wieder gut und es hat ewig gedauert, weil das sich nicht einfach so zurückgebildet hat, wie gedacht und gehofft. Und genau, das heißt, auch da gab es nochmal sozusagen Verzögerungen, aber es ist einfach ein echt bedeutsames Wunder für mich, dass auf den Papieren schwarz auf weiß stand, ja, sie können ihre Hände vergessen und die werden chronisch kaputt und krank sein. Und ich eigentlich sozusagen, ja, schon, also nach wirklich langer Zeit, ne, also das, ich rede ja auch nicht nur irgendwie so von vor pipapo paar Monaten, sondern wirklich Jahren, aber dass die einfach komplett wieder die Nerven wiederhergestellt sind und ich meine Hände wieder normal benutzen kann. Also ich kann wieder normal Klavier auch spielen, das ist ein Wunder für mich und kann nicht mehr ganz so viel mega schnelle Läufe spielen, aber ich habe auf jeden Fall wieder das ganz normale Berührungsempfinden und kann auch, sag ich mal, kalt, heiß, das war auch immer so ein Thema, wieder, sag ich mal, ganz normal wahrnehmen und auch also Schmerzempfinden ist auch wieder, sag ich mal, reguliert.
Und kam das über die Zeit, dass auch andere für dich da gebetet haben oder dass es immer wieder Gott auf dich gelegt hast oder wie müssen wir das vorstellen? Gab es irgendwann so einen Moment, wo es dann wirklich ein krasser Durchbruch da war?
Also ich habe das schon immer bei mir erlebt, dass es nicht ein von jetzt auf nachher Moment, zack, alles weg war. Im Gegenteil, es war the battle of my life. Aber es war, würde ich sagen, einfach ein Durchbruch, glaube ich, einfach an Willensstärke, an trotzdem zu leben. Es war ein sozusagen Entdecken der vielen schönen Momente im Dreck, im Schmerz, im Leid. Es war ein sozusagen Wertschätzen lernen der Dinge, die wirklich zählen im Leben und die wirklich essentiell und wichtig sind. Und das sind alles Lerneinheiten, die kannst du nur im Tal, im Düsteren, Finsteren lernen. Und so blöd das klingt, manchmal denke ich mir wirklich so, also man wünscht das keinem, aber irgendwie muss ich sagen, habe ich so viel Gutes am Ende da mitgenommen, dass ich wünsche nicht persönlich das Leid, aber ich wünsche sozusagen Leuten einfach diese grundlegende existenzielle die Begegnung, also mit Gott, mit Jesus, mit einfach dem, was da passieren kann, weil das ist ja nicht nur das einzige Mal gewesen, dass ich so eine krasse Begegnung hatte. Ich hatte auch in einer anderen OP später noch, viele Jahre später, wirklich auch so ein Nahtoderlebnis. Und ich sage das immer wieder, ich kann seitdem einfach ja nicht mehr leugnen, dass sozusagen ich eine, wie soll man sagen, also man ist so auf sich selbst gestellt und hat also wirklich, man hat mit total vielen Leuten zwar zu tun, aber so wirklich tief in einem drinne, so mit dieser, keine Ahnung, du weißt jetzt gerade auch bei einem Nahtoderlebnis, also wo es, da ging es wirklich bei mir gefühlt um Leben und Tod, da war Blinddarmdurchbruch an meinem 30. Geburtstag sozusagen und einfach nur krasse Geschichte. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mal kurz den Sprung, ist sozusagen der Punkt für mich einfach, wenn du solche Erlebnisse, also so Schicksalsschläge hast, dann ist es wirklich so, dass du ultimativ von jetzt auf nachher einfach alles andere um dich herum, was nichtig ist, wird wirklich wie so in einem Feuer gereinigt, weggebrannt und du merkst plötzlich, die Leute, sind die wirklich bleiben und du merkst halt einfach auch, was wirklich trägt und in dem Moment, wenn du im OP-Saal bist, da ist noch nicht mal dein Freund oder dein Ehepartner oder dein Liebster da, sondern du bist komplett alleine, du bist komplett auf dich zurückgeworfen und du hast eigentlich nur noch das alles, was du in dir drinnen aufbauen konntest. Ja. Und wenn du da, sag ich mal, nichts hast, also kein Glaube, kein Anker, kein Wow, also das tut mir so mega, mega krass leid für alle Leute, die das nicht haben, weil das ist echt ein krasses, bodenloses Loch, in das du da fallen kannst. Also ich fand es auch krass, es gibt ja auch so wirklich neurowissenschaftlich gesehen, auch wenn du wirklich traumatische Erlebnisse hast, ist es so, dass du dich halt einfach wie innerlich wie so ein bisschen abspaltest, um das zu verkraften. Ja. Und ich war auch bei Kaiserschnitt, bei meinem Sohn, war ich halt bei Bewusstsein, also praktisch, und hab auch im Prinzip wie wahrgenommen, also du merkst ja, wie du aufgerissen wirst, bist trotzdem aber da. Und du merkst plötzlich auch, wie du einfach Dinge von oben sehen kannst, die du eigentlich nicht wahrnehmen könntest.
Ja.
Und da sage ich mir auch immer so, ey, das sind alles so krasse Situationen einfach, wo ich mir so denke, es ist einfach nur Wahnsinn, dass ich überhaupt noch so mit all dem, was ich erlebt habe, so, sag ich mal, voller Freude, voller Leben und voller Dankbarkeit eigentlich noch mehr sein kann.
Ja.
Obwohl ich allen Grund gehabt hätte, sozusagen extrem verbittert, extrem sauer auf alles, was mir genommen wurde, auch zu sein. So, weil natürlich hast du trotzdem, ne, du hast nicht nur mega krasse Schmerzen, dein Körper wird auch wirklich durch jede OP mehr einfach kaputter. So, und da immer wieder zu erleben, dass Gott aber, das kann ich einfach nicht anders sagen, aber ich habe da ich habe einfach in dieser einen OP habe ich einfach ganz krass, absolut klar einfach wirklich Jesus getroffen und er hat mich einfach abgeholt und ich wusste einfach, ich kann ihm vertrauen und weiß nicht gerade, wo es weiter hingeht, ob es jetzt, also ich wusste einfach in dem Moment, da ist jemand, dem ich vertrauen kann und meine Hand also einfach sozusagen vertrauensvoll geben kann, aber niemand anderes wäre da gewesen, verstehst du? Also so im Sinne von, genau, und das andere ist halt, genau, dass ich einfach sozusagen gemerkt habe, wie Glaube so eine hoffnungsvolle, transformative Kraft hat, dass wirklich Todes einfach wieder aufstehen kann. Und dass wirklich einfach Totgesagte, auch Körperteile an mir oder Organe oder was auch immer, Nervenzellen, einfach ja wirklich, ja, sie haben längere Zeit gebraucht, okay, und auch Nerven, die durchgeschnitten waren. Also ich hatte auch im Bauchraum mehrere da noch Geschichten, habe da auch jetzt recht lange noch gekämpft mit sozusagen auch keinem Bauchempfinden wieder und so, auch wieder so eine Geschichte.
Ja.
Aber ich denke mir so, nee, es ist einfach krass, es ist wirklich seit einem Jahr oder so einfach wieder Bauchempfinden zurück und es ist einfach krass zu sehen, wie das trotzdem, das kann man natürlich zurückschließen auf einen Körper, der das schon von alleine schafft, aber ich weiß, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht innerlich einfach sozusagen ständig und immer wieder von anderen Gebet empfangen hätte, plus, dass ich selber in eine hoffnungsvolle Wiederherstellungsperspektive immer wieder auch gegangen bin und gesagt habe, das muss und das darf mir nicht länger sozusagen so ein toter Fleck an mir sein. Also das darf nicht länger tot bleiben, sondern es muss wieder irgendwie zurückfinden zu dem, wie es eigentlich bestimmt und gedacht war. Und das finde ich halt so eine wichtige, genau, einfach so Lebensmessage, die ich da selbst, sag ich mal, auch erlebt habe. Genau.
Ja, Hammer. Ja, Psalm 23, ne? Also, der Herr ist mein Hütte, so. Das
den musste ich auswendig lernen als Kind. Und das hat mir echt über viele, viele, viele Momente.
Ja, ich meine genau diesen, ich wandere auch durchs Finden, und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, diese Proklamation an die Lebenssituation, selbst wenn ich jetzt durch eine dunkle Zeit gehe, du bist da.
Ja.
Du trägst mich. Und selbst im Angesicht von Feinden deckst du mir den Tisch und schenkst mir voll ein. Also es ist so eine großartige Aussage, wie viel Leben darin steckt und davon auch zu nehmen, zu wissen, um mich herum kann der Sturm noch so fegen, aber du bist da und dort, wo du bist, ist Frieden, dort ist Ruhe, dort ist das Auge des Sturms und ich darf in dieser Ruhe auch zur Ruhe kommen und Gott tut sein Werk. Ne?
Ja, absolut.
Wow, das ist echt schon heftige Themen mit Jesus so erlebt. Also danke erstmal für das ehrliche Teilen, so wirklich von so tiefen Erlebnissen mit Gott. Wenn du so an die Zeit denkst, so Mannheim, dann das Studium an der Popakademie und dann danach wahrscheinlich mit so viel professionelle Ausstattung, die du dort wahrscheinlich bekommen hast, in deinem künstlerischen Handwerk, plus erstmal das Wunder, dass du überhaupt das Instrument so spielen kannst, dort durch Prüfungen gehst und so weiter. Wie ging es für dich danach weiter? Also hattest du danach für dich so einen klaren Auftrag innerlich, wo du gesagt hast, oder auch mit Julian zusammen, das ist das, was wir machen wollen? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ja, genau. Uns war es eigentlich immer schon recht früh wichtig, eine gemeinsame Vision zu haben. Also nicht nur jeder so für sich, sondern zusammen was zu entwickeln. Und wir haben wirklich dann, also es war so, dass ich im Studium ein Existenzgründungsseminar oder ein halbes Jahr hatte, wo wir einfach wirklich Ideen einfach konkretisieren und einen Businessplan schreiben sollten. Und das war eigentlich echt ein super Tool und Startpunkt für einfach auch so das unternehmerische Herz in mir. Ich habe erst vor kurzem von jemandem gehört, dass das Erzgebirge tatsächlich für seinen unternehmerischen Geist nicht also bekannt ist. Genau, und das stimmt. Also bei mir war das von Anfang an irgendwie in die Wiege mitgelegt, dass ich eigentlich was aufbauen wollte und was selbst gestalten wollte. Und da war es so, dass ich in diesem Seminar einfach Gott so gesagt habe innerlich, hey, ich brauche jetzt eine gute Idee. Schenk du mir mal wirklich jetzt was, was irgendwie auch kein nur Spaßgedanke ist, sondern irgendwie wirklich eine Vision für unser Leben irgendwie sein kann. Und ich habe damit also ich hatte selber einen Traum, wo wirklich dann ich einfach im Traum Menschen liegen habe sehen in einem Konzert. Und ich dachte mir einfach schon immer, dass sowieso Musik so eine krasse, besondere Kraft hat und entwickeln kann, wenn man sie halt einfach gezielt einsetzt. Ja. Dass ich einfach diese Perspektive eigentlich zu empfangen noch verstärken wollte, als dass man nur sitzt oder steht und dass sie im Liegen noch mal viel stärker einfach ist. Und dann habe ich einfach genau, am nächsten Tag ist Julian erzählt und irgendwie hatten wir in dem Moment, glaube ich, auch so ein Momentum, wo wir wussten, das wird uns noch länger beschäftigen. Also das wird was sein, das uns in unserem Leben noch länger begleiten wird. Und dann war eigentlich so die Idee zum Schlafkonzert, sage ich mal, recht schnell geboren. Und genau, ich habe dann da angefangen, einen, sage ich mal, Gesundheitskurs zu entwickeln und bin da recht jung und früh und naiv in die Gesundheitskasse, die Größe, die man so kennt, reinspaziert und habe den halt von der Idee erzählt, nach BPM, also Herzpuls, Musik zu schreiben und dass ich glaube, dass die Menschen einfach helfen kann, nicht nur die Akkus aufzuladen, sondern sogar teilweise Krankheiten mit zu bekämpfen.
Was genau bedeutet das, nach Herzpuls Musik zu schreiben? Für die, die das vielleicht das nicht so kennen.
Ja, genau. Also es gibt ja den Herzpuls, den ganz normalen BPM, also Beats per Minute. Und du hast ungefähr 110, hast du so Alltagspuls. Und es ist so, dass wenn halt dein Herz logischerweise sich entspannt, also dann kommt es ja auch in einen ruhigeren Tonus, sag ich mal. Und das ist aneinander gekoppelt im Sinne von, dass sich halt auch dann deine Muskeln einfach entspannen, dass ich einfach alles in einem entspannen kann. Und Musik hat halt diese Power, dass, sag ich mal, sich eine Atmosphäre verändern kann. Und dass ich einfach durch die Musik und auch den Rhythmus, weil sozusagen, also es ist auch so, dass wenn man zum Beispiel gemeinsam singt, ist nachgewiesen, dass sich die Herzen anpassen zusammen. Also man kommt so in einen gemeinsamen Rhythmus. Und so ein bisschen ist es auch, wie wenn man Musik einfach hört, das Herz kann, also das nimmt es einfach ja wahr und wird selber einfach auch, also stellt sich auch mit darauf ein Stück weit. Also du kannst jetzt nicht den Herzpuls komplett runterfahren, aber du kannst sozusagen damit die Herzratenvariabilität sozusagen positiv, sage ich mal, beeinflussen. Und das kannst du ja auch einem anderen Effekt machen. Das heißt, wenn du Sport treiben willst und so eine gewisse jetzt neue Anspornungspower brauchst oder beim Tanzen, dann machst du ja bewusst, dass du schnelle Musik halt einfach reinlegst. Und genau den aber anderen Effekt wollte ich eben auch einfach zeigen, dass das eigentlich mit eben entspannender, auch ruhiger und auch moderner Musik geht, weil es gab lange Zeit so eine Aussage, dass gefühlt irgendwie bei klassischer Musik die Kühe irgendwie besser Milch geben und dass eben nur klassische Musik irgendwie so nach dem Motto, also das kann. Ja. Und für mich war immer so, nee, ich bin überzeugt davon, dass gerade auch für junge Leute auch mit, wenn man das richtig an, also zusammensetzt und, sage ich mal, den richtigen Koch oder die richtigen Köche da ranlässt, dass da eben genauso eine wohlschmeckende ein Hörschmaus irgendwie passiert und das einen positiven Einfluss auf Gemüt, Seele und Körper haben kann. Genau.
Wow. Und seit wann seid ihr jetzt mit den Schlafkonzerten unterwegs? Das habt ihr dann ja auch in die Tat umgesetzt. Wie lange gibt's das jetzt schon?
Genau, wir hatten erst 10-jähriges. Gibt's jetzt schon über 10 Jahre. Und da haben wir wirklich 10 Jahre lang sind wir getourt, haben Schlafkonzerte überall verbracht oder hingebracht, meine ich, und initiiert und haben das in Firmen gemacht, haben das aber auch, ich habe das genauso auch schon in Reha gemacht für Frauen, die ja, einfach in Reha sind, also Mütterkur, so übel, also wirklich sehr, sehr krasse bewegende Momente gehabt. Oder genau, einfach auch, ich finde es auch immer wieder schön bei Firmen-Events, einfach da Menschen mit Krawatte auf die Matte, so nach dem Motto, zu sehen, wie sie einfach erst so sehr starr sind und jeder bei, also jeder, sag ich mal, so eher distanziert und dann am Ende, wenn alle einfach aber gemeinsam mal kollektiv so einen Ruhemomentum zusammen erleben, es ist immer schön, wie sie dann mit verwuschelten Kopf am Ende so ganz verschlafen so dreinblicken und einfach so, man merkt einfach, dass so eine Seelenruhe eingekehrt ist und so ein innerer Friede. Und das ist echt ein Momentum, das will ich echt nicht missen. Also das ist so, so schön. Ja. Genau.
Also bei Firmen-Events, sind das dann wirklich extra geplante Events, so Team-Events, wo das dann stattfindet? Also ich stelle mir gerade vor, so eine Firmenfeier und dann, so, wir haben noch einen Schmankerl für euch mitgebracht, jetzt gibt es ein Schlafkonzert.
Ja, genau, das hatten wir schon in diversen Firmen, dass dann einfach mal eben gemeinsam eben nicht nur kollektives, weiß nicht, Whisky-Verkostung passiert, sondern eben einfach mal gemeinsames Ausruhen und Akku-Aufladen wieder gemeinsam passiert. Das ist schon auch immer ein sehr besonderes Momentum. Cool. Ja, genau. Cool.
Aber außer Schlafkonzerte macht ihr noch ein bisschen mehr, oder?
Ja, genau. Also tatsächlich mache ich noch ein paar andere Sachen. genau, also mein Herz schlägt total. Das hat man vielleicht naja, noch nicht so richtig, aber es schlägt total auch für eine Brücke zwischen Ost-West zu bauen. Ich habe nicht umsonst sind wir auch zurück in den Osten gezogen. Wir hatten uns eigentlich sehr viele auch in Mannheim aufgebaut und wären da auch geblieben. Aber es ist so, dass wir kann man schon sagen, einen Ruf oder einen Calling einfach zurück in den Osten bekommen haben. Und dass dann einfach für uns klar war, hey, wir wollen einfach ermöglichen, dass es hier auch Orte kreiert werden, wo einfach Menschen lernen dürfen, dass gerade jetzt auch in der Kreativbranche man sich echt getrauen darf, einfach selbstinitiativ wirklich Sachen zu starten. Das war durch die DDR auch recht viel, sage ich mal so dieses, hey, getrau dir mal Dinge zu investieren und einfach loszugehen und mutig was zu starten, war schon auch, finde ich, sehr unterdrückt. Und genau, es war schon, würde ich sagen, also in meiner ganzen, von allen, mit denen ich in eine Klasse oder in eine Schule gegangen bin, damals so eher aus meiner Ecke, würde ich sagen, dass recht wenige so wirklich ihr eigenes Business oder so gestartet haben. Also genau. Und ich finde schon, dass es aber in allen eigentlich eine große schöpferische Gewalt oder auch Talente drin versteckt waren. Also viele hätten eigentlich die Begabungen gehabt, aber eben einfach oft nicht die Tools oder auch die, dieses halt einfach in der Ausbildung, wie schreibst du 60 Seiten Businessplan und so weiter. Das war schon echt auch wertvoll und ich bin da echt dankbar für diese beiden Welten, die ich kennenlernen durfte und die ich halt miteinander einfach seitdem verbünden kann. Und das ist mir ein Herzensanliegen natürlich für die Künstler und die Kreativschaffenden vor allem geworden, eben auch die, die tatsächlich auch was mit Glauben am Hut haben, weil, also an dem Hut, nee, an dem anderen. genau, weil ich auch gemerkt habe, dass natürlich es immer recht schwierig ist, wenn man als Künstler tatsächlich selber wirklich einfach echte Glaubensbegegnung hatte, und es einfach damit leben möchte auch, ist es so, dass man halt einfach häufig in der eher, sag ich mal, normalen Szene, ist man immer sozusagen der liebe, sag ich mal, ne, irgendwie heilige Musiker oder, also ist man halt einfach nicht so, wie sagt man, also man geht halt einfach nicht mit denselben Maßstäben mit, die halt eigentlich eher natürlich in der Welt einfach sozusagen beliebt sind. wo man genau irgendwie einfach so verbraucht und so kaputt wie möglich sich gerne auch an so manchen Stellen zeigt. Mhm. Und ich kann das verstehen, dass das mega anziehend ist und dass das auch das eine totale Kraft entwickelt. Aber ich sag mir halt so, hey, ich finde halt einfach, dass es in der Balance sein darf, dass es auch Künstler geben muss, die einfach Schönheit kreieren und die wirklich auf der Suche nach dem wirklich Wahrhaftigen, nach dem Edlen, nach dem Guten, nach dem Schönen sind. Natürlich, wie schon gesagt, ist alles, man lässt sich über Geschmäcker streiten, was ist schon schön, aber ich glaube, dass es trotzdem ein paar Indizien und ein paar Sachen gibt, wo man sagen kann, das ist wirklich schön. Und bei einem Bach muss man auch nicht lange fackeln, da sagt man auch, das ist schön. So. Ja, ja. Und das ist hohe Kunst und das ist Talent, das ist Leidenschaft, das ist inniger, was er ja selber auch gelebt hat, SDG, Soli Deo Gloria, also praktisch unter jedes Werk hat er oder sehr viele Werke hat er geschrieben, dieses Abkürzel SDG, genauso wie Händel und noch diverse andere Künstler. Und das ist halt so ein, eigentlich so ein roter Faden, der sich da, würde ich sagen, auch durch mein Leben zieht, dass ich sagen kann, hey, irgendwie, ohne dass ich es fast plane, ist eigentlich alles, was ich mache, zeigt eigentlich sozusagen gern hoffenden Himmelsblick oder soll dahin zeigen. Ja. Und es soll eigentlich sozusagen eine Weite einfach einem Niedergedrückten, es soll eine Hoffnung einem Hoffnungslosen, es soll einfach eine Furchtlosigkeit einem, der da Furcht hat, es soll einfach Mut einem, der mutlos ist, einfach zusprechen oder zeigen. Und es ist natürlich, kostet einen immer sehr viel, kostet einen nicht selten sehr, sehr viel, aber es ist, finde ich, halt einfach auch wichtig, dass es diese Künstler gibt. Und genau für die wollte ich halt einfach in, sag ich mal, eher auch Ostdeutschland einfach schauen, dass es da einfach mal mehr eine Anlaufstelle gibt. Und also habe ich bis da vorher einfach nicht wirklich erlebt, dass es das gibt, dass sich eben auch solche Künstler connecten und miteinander unterwegs sind und sich unterstützen und füreinander sind, anstatt gegeneinander. Und deswegen habe ich dann bei Central Arts, das ist ein Künstlernetzwerk, bin ich dann sozusagen mit eingestiegen vor 3 Jahren mittlerweile und habe da die Möglichkeit einfach innerhalb eines Künstlernetzwerks, das eben in Popkultur und Kirche unterwegs ist, als Projekt im Prinzip Managerin, Netzwerkerin sozusagen und auch Songwriterin halt unterwegs zu sein. Genau, und da ist das Coole, dass der Leiter sitzt, kommt ursprünglich aus der Schweiz und ist dann ist nach Deutschland reingegründet worden. Wir sind mittlerweile in der Schweiz 3 Angestellte, wir sind in Deutschland 4, 5 Angestellte und noch Ehrenamtliche in verschiedenen Städten und haben wirklich mittlerweile richtig viele kleine so Launches schon gestartet, wo wirklich sich einfach eine Menge Künstler schon getroffen haben oder Initiativen passiert sind, Kollaborationen, Ressourcen-Sharing, neue Freundschaften entstanden sind. Teilweise sogar, es gibt wirklich durch Central Arts bereits Ehen. Also, unser Mitarbeiter zum Beispiel Charlie hat seine Frau auf einer Lounge kennengelernt. Das ist einfach irgendwie cool zu sehen, dass sich da neue Paare finden und es ist ja natürlich nicht unser Hauptziel, im Gegenteil. Aber es ist cool, wenn es so ein Side-Effekt ist.
Dass, ja, ich erinnere aus der Zeit in Hamburg in der Elim, wo teilweise wirklich Profimusiker mit am Start waren, dass es da schon eine gewisse Sehnsucht gibt, weil die Art und Weise, glaube ich, wirkliche Profis, die das Handwerk von A bis Z ins jede kleinste Detail kennen, schon in der Art und Weise auch im Umgang anders miteinander sind als mehr oder weniger Laien auch so im Kirchenkontext. Und ja, ist es, deswegen finde ich es total cool, dass ihr das macht, diesen Ort zu schaffen, gleichzeitig wahrscheinlich aber trotzdem ja auch in Kirchen am Start zu sein, auch anderen Menschen, nicht nur durch das, was man in irgendwelchen anderen Kontext professionell tut, aber auch im Kirchenkontext dem auch zu dienen, oder?
Total, ja. Also das ist mega unser Herz, dass wir eigentlich eine Brücke schlagen wollen zwischen einfach auch oft der Überforderung, dass in Kirche häufig einfach Künstler sehr, sehr sprengende Kraft haben können, also weil sie halt einfach große Ideen haben und eigentlich viel mehr Platz meistens wollen oder brauchen. Und so dieses typische Daily Business eigentlich zu bewerkstelligen, das ist eigentlich nicht unbedingt so, wie ein Künstler gemacht und gedacht ist. Also eigentlich ist das eher schon wieder ein Verwalterjob, so blöd es klingt. Aber die Musiker, die das seit vielen, vielen Jahren jeden Sonntag durchziehen können, haben nicht selten auch wirklich so ein konstantes sehr treues, auch irgendwie Verwaltergehen noch mit drin. Aber so diese richtigen Pionier-Künstler, die haben es nicht selten echt schwer irgendwie in Kirche, weil eben ganz häufig das eine feststehende Traditionsinstitution ist. Und da braucht es extrem viel eigentlich neues Dialogfeld oder Gespräch auch zwischen Pastor und eigentlich Künstler im Sinne von, dass eigentlich der Künstler häufig tatsächlich eher so ein bisschen auch den prophetischen Part mit reinbringen kann. Nicht selten eigentlich auch sozusagen schon sehr weiter fühlen und sehen ein bisschen kann auch was eigentlich sozusagen vielleicht auch so ein Gemeinschafts- zum Beispiel stiftendes Momentum sein könnte, was ja man einfach in manchen Kirchenkontexten sieht, dass das immer mehr abhanden kommt, so diese Fähigkeit, Menschen über bestimmte Themen und künstlerisch, kreativ, also und spürbar, also fühlbar mit den Sinnen eigentlich zusammenzubringen und sie halt einfach auch ein Stück weit halt einfach wieder an die wirkliche Grundbotschaft eigentlich sozusagen zu führen oder da wieder zusammenzubringen. Und das merke ich schon immer wieder, dass das ein Potenzial ist, was halt einfach verloren geht, wenn nicht Dialog passiert zwischen einfach diesen Parteien. Und das ist auf jeden Fall voll auch auf dem Herzen, dass wir da gucken, dass wir da in Austausch kommen, dass wir auch mal bei einer Konferenz oder so eben da explizit auch verschiedene Stimmen einladen und Podiumsdiskussionen oder diverse andere Geschichten einfach drüber auch uns Gedanken machen. Wir haben einen Blog, den man lesen kann, der heißt Central Arts, einfach auf unserer Webseite, wo es auch viele gute Gedanken gibt. Es gibt einen super Podcast, den ich sehr empfehlen kann, über diese ganzen Themen, wo sich ganz, ganz intensiv Gedanken gemacht wird über Glaube und Kunst. Der heißt Ach Johann von Johann Sebastian Bach. Genau, und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, da mal reinzuhören.
Ja, total wichtiges Feld. Also ich glaube, so viele sich auch missverstanden fühlen, wie du es auch eben gesagt hast. Und ich glaube, das ist dann schon fast eher ein missionarisches Feld, was ihr da macht. Die Künstler zum einen, aber dann auch wiederum so auszustatten, dass sie trotzdem vielleicht wieder, trotzdem sich in die Gemeinde oder umso mehr und mit einem klareren Bild auch lernen, auch einzubringen, ohne sich dabei verstoßen zu fühlen oder so. Weil das habe ich auch tatsächlich das ein oder andere Mal gehört,
Ja, total. Also das ist ein riesen Lernfeld für uns selbst, aber auch für die, mit denen wir das ja erleben, dass ganz viele einfach denken, man müsse wirklich so vehement auf eine Sache pochen und einfach da an einer Wahrheit festhalten. Und was ich echt so stark erlebe, ist, dass eigentlich das ganze Leben aus so viel eigentlich sozusagen Kontrasten und Spannungsfeldern besteht, dass man wirklich, wirklich lernen darf, finde ich eigentlich eher eine Freude und eine Leichtigkeit neu zu bekommen, eigentlich sozusagen Spannungsfelder auszuhalten und auszutarieren. Also ich sehe das wirklich so, alles, was ich mache, ist, also ich bin sozusagen in diesem Künstlernetzwerk, ich habe ein eigenes Unternehmen, ich habe eine eigene Familie, wir sind zudem noch in einem Team, wo wir ein komplettes Veranstaltungshaus in Ostdeutschland aufbauen, wo wir wiederum noch ein eigenes Studio führen und das sozusagen unterhalten und sozusagen wiederum in diesem Studio auch noch wieder ein ganz anderes Feld, einen Schüler-Podcast hosten mit Schülern, also es ist so wild und crazy, was wir eigentlich alles machen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, das teacht man ganz, ganz viel immer, dass Fokus behalten werden soll. Das ist auch richtig, aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, eigentlich sollten wir manchmal ein bisschen mehr lernen darüber, auch mal ein bisschen freier zu sein, zu jonglieren. Also im Sinne von, die Welt ist wirklich komplex. Und es gibt wirklich super viele Spannungsfelder und ich finde echt, dass wir lernen müssen und dürfen, auch wirklich diese Spannungsfelder wirklich gerne auszuhalten, weil nur, wenn wir beide Seiten kennen, ich mache jetzt einfach mal das Bild wieder von der Brücke, nur wenn wir beide Seiten kennen und sozusagen an beiden Orten irgendwie auch so ein Stück weit arbeiten können, kann dann eben auch diese Brücke entstehen und was verbinden. Und das ist, finde ich, einfach ein wichtiger Job in einer Welt, wo alles eigentlich eher eingerissen wird, dass es echt mehr Leute gibt, die sich einfach auf den Weg machen und sagen, ey, nicht nur für mein Wohl, sondern für bitte mehr unser aller Wohl, machen wir uns mal hier auf den Weg, mehr zu verbinden und mehr zu connecten, anstatt wieder einzureißen. Genau.
Ja. Würdest du sagen, ist euer als Familie auch euer Lobpreisherzschlag im Alltag. Also wenn man so zwischen den Welten so hin und her jongliert. Ich meine, entweder hat man die Leute, die vielleicht Vollzeit an einer Kirche irgendwie arbeiten oder nur in einem christlichen Werk arbeiten, aber du springst ja auch zwischen den Welten sozusagen umher, weil du ja alle Seiten ja auch kennst. Wie ist für dich Lobpreis im Alltag ein Ausdruck, der sich dort widerspiegelt?
Also ich würde sagen, dass es mittlerweile natürlicher geworden ist, ne, dass man immer mal wieder einfach zu Hause zusammen Musik macht. Also wir haben einfach das Privileg, dass wir beide Musik machen können. Mein Mann ist Schlagzeuger, ich bin praktisch am Klavier und Gesang. Und dann macht unser Sohn noch mit am Schlagzeug mit oder so. Und ich würde sagen, es ist einfach das, was aus Freude aus einem rauskommt, ist schon Lobpreis. Also im Sinne von, es gibt halt, das finde ich einfach nochmal ganz spannend, es gibt sozusagen so ein prozesshaftes, sich eigentlich ein Stück weit wieder so von allem, was einem so an Alltagslast aufgetan ist, dieses Momentum, wenn du da eigentlich umkehrst und sagst, stopp mal, ich komme jetzt mal weg von alledem da draußen und ich komme wieder sozusagen so zu einem inneren Herzschlag, wo ich spüre, es ist eigentlich eine höhere Präsenz, es ist eigentlich ein höherer Schöpfer ist an mir interessiert, also wo ich in dieses Erkennen reinkomme. Das nennt man eigentlich, wenn man es runterbricht, so ein altbackenes Wort, aber das nennt man so ein bisschen eigentlich schon fast wie so ein Heiligungsprozess, also wo man sich wieder reinigt oder einfach so ein bisschen wieder runterkommt von so seinem ganzen To-Do-Wahn. Genau, und das ist eigentlich so für mich dieses Momentum, wenn man dann wirklich alles andere egal sein lässt, sich an sein Instrument setzt oder eben seine Leidenschaft tut und sich einfach selbst vergessen in dem Moment, wirklich wortwörtlich sich selbst vergessen, sozusagen einfach der Sache und in dem Moment auch wieder sozusagen dem höheren Reden können Gottes zuwendet. Weil es ist immer so, das habe ich in all meinen Jahren erlebt, sozusagen ist immer so, dass wenn ich das mache, passiert automatisch, dass plötzlich der Himmel aufgeht und plötzlich ich Dinge erkenne. Dinge plötzlich mir klar werden. Plötzlich Knoten sich lösen. Plötzlich Dinge, die schwierig sich angefühlt haben, easy werden. Und genau, das geht ja wahrscheinlich genauso. Also kannst du wahrscheinlich bejahen. Ist vielleicht bei dir, was ist es bei dir? Also ist es bei dir Fotografie oder auch Musik? Oder was würdest du sagen, was ist bei dir, Nico?
Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist das Elementarste, was, glaube ich, jeder, der Musiker ist oder selber gerne Musik macht, erst nach einer gewissen Zeit auch spürt. Das eine ist, am Anfang lernst du das Handwerk, irgendwann kannst du das Handwerk und dann fängst du an, wirklich Musik zu machen, weil die Musik in dich anfängt reinzukommen, weil es wie so ein Muskel ist, den du trainierst und du fängst automatisch an, die Dinge zu tun an dem Instrument und dann passieren wirklich diese göttlichen Themen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein und in dem Moment eine Art Ewigkeitsperspektive zu haben. Ich finde, wenn du voll im Jetzt, in der Gegenwart, in diesem Moment etwas tust, zu Gottes Ehre, bekommen wir einen Geschmack auf den Himmel, einen Geschmack auf das Ewige, weil wir alles andere in dem Moment vergessen. Also wenn ich Schlagzeug spiele oder wenn ich Gitarre spiele, Klavier spiele, egal, wenn mit der Familie zusammen Musik mache, du bist in dem Moment. Und in dem Moment passiert das, was die Welt einem einfach nicht geben kann. Dass Herausforderungen auf einmal leicht werden. Das kann ich zu 100% nur unterstreichen. Ja. Und glaube ich auch so wichtig, ich habe das im letzten Podcast schon zitiert vom Zach Nees aus der Gateway Church. Er beschreibt dort an der Stiftshütte das eherne Becken. Und das ist für mich somit das Elementarste, was bei mir hängen geblieben ist. Und das war im Vorhof quasi des Tempels, wo du quasi täglich das Wasserbad nehmen musstest. Mhm. Und das Wort Gottes wird auch immer wieder als dieses Wasserbad damit beschrieben. Und ich finde auch, das hat Joscha auch im letzten Podcast so schön gesagt, wenn du einfach die Psalmen nimmst und diese singst im Hier und Jetzt und einfach über die Worte in dir arbeiten lässt, dann ist es wirklich eine Reinwaschung von all dem, was man sonst in sich konsumiert. Ich meine, wir sind in dem Alltag andauernd mit Dingen beschäftigt. Seien es Familie, Kinder oder Arbeitsaufgaben oder dann Social Media, wo x verschiedenste Arten und Weisen auf einen einprasseln. Ja. Und dann aber diese goldenen Momente, sich im jeden Tag oder im Alltag zu nehmen, zu sagen, ich halte jetzt an, doch gibt's den Pause-Button. Ja. Und Gott, jetzt will ich einfach nur bei dir sein und daraus halt die Kraft zu ziehen, die es auch braucht.
Ja. Genau, und das Spannende ist ja, dass man echt trotzdem auch manchmal lange braucht, ne, dahin zu kommen, dass man das so alltäglich einfach innerlich will, also und macht. Ja. Also das ist ja das, ne, sagt ja schon irgendwie Paulus, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Schlechte, dass ich eigentlich sozusagen, ne, das, also dieser Kampf zwischen Fleisch und so Geist. Und das Schlechte tue ich dann doch irgendwie. Und das ist halt das Krasse, ne, wie lange man sich eigentlich das Gute vorenthält. Also die Frage ist ja für auch Außenstehende vielleicht, warum will man denn überhaupt gereinigt werden? Also warum brauchen wir denn das überhaupt? Also ja. Ne, alleine diese Frage, also warum brauche ich solche Momente? Und ich glaube, das ist einfach genauso wie automatisch, keine Ahnung, wenn du dich wirklich stark verletzt oder so und dann plötzlich aber einfach mal weinen kannst oder das irgendwie verarbeiten kannst. Genauso bin ich überzeugt davon, dass halt die Seele genauso wirklich eigentlich mit dem, was wir so oft abbekommen, eigentlich auch überladen und auch verletzt ist. Und dass da immer wieder auch so ein Prozess einfach passieren muss, wo das Ablaufen ab sozusagen gehen kann, damit eigentlich eben nicht ein dauerhafter Schaden oder eben auch so ein, das ist der neue Normalzustand, ich bin verletzt und dadurch verletze ich dann auch wiederum andere, passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was ich da so wichtig dran finde, genau. Aber ja, also ich habe im Alltag genau selber auch oft Momente, dass wenn wir irgendwie wohin fahren oder so, dass wir einfach so, ich liebe das, lange Strecken zu fahren und einfach ganz, ganz viel einfach irgendwie gute Musik zu hören. Und für mich kann auch ganz normale Musik Worship sein, tatsächlich. Also im Sinne von, es muss nicht immer komplett sozusagen irgendwie 1:1 irgendwie Verse aus der Bibel oder so gesungen sein. Also ganz normale, sag ich mal, Musik, die ich auch teilweise, keine Ahnung, im Radio oder so teilweise hören kann. Es kann für mich genauso ein überführendes Momentum haben, wo ich Gott drin erleben kann, weil meine Einstellung ist eher, ich kann Gott, wenn ich das möchte, ja, kann ja Gott durch alles zu mir reden und ich möchte immer offen, ich möchte immer offen sein, dass er eigentlich durch seine Schöpfung, was er ja in jeden Menschen reingelegt hat und auch in, keine Ahnung, auch natürlich in die Natur sozusagen, dass alles das er gebrauchen kann, dass es zu mir reden kann. So. Genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich, ich merke das schon, dass es nochmal manchmal noch einen Unterschied gibt zwischen sozusagen einfach ganz klarer Message. Und es gibt auch einfach Musik zum Beispiel, die meines Erachtens nach einfach dich in ein geborgenes Gefühl zum Beispiel kleiden kann oder in ein Gefühl, was du gerade nicht ausdrücken kannst. Und dann hilft dir einfach dieses Gefühl der Musik, die transportiert wird. Und genau, und ich sehe halt einfach, dass das halt einfach genauso einen Wert hat. Und man lernen darf, dass, also man ist es so gewohnt, dass irgendwie in kirchlichem Kontext zum Beispiel ja kaum Instrumentalmusik irgendwie gemacht wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber tatsächlich hat auch Musik ohne Worte auf demselben Level meines Erachtens nach genauso eine Komponente, wo ich sage, das wäscht Menschen die Füße, das wäscht den Staub von der Seele, das gibt ihnen irgendwie abends, wenn sie nicht einschlafen können und Gedankenkarussell haben, einfach mal einen Moment, wo sie resten können. Wieso ist das weniger, das ist überhaupt nicht weniger wert. So, absolut, weißt du, was ich meine? Genau.
Ja. Ja, ich glaube, da dürfen wir auch mutiger sein, als Künstler in Summe zu sagen, die Kunst, die wir schaffen, zu seiner Ehre, und selbst wenn wir dem kein Wort beipflichten, sondern rein die Instrumente sprechen lassen, es hat ja in der Kunst, in der klassischen Musik mehr als lang genug funktioniert. Oder wenn selbst heute Menschen noch alte Opern hören und sie werden Italienisch, Latein, was auch immer gesungen und du verstehst kein Wort, aber es spricht trotzdem zu einem, weil die Instrumentalität da drin einfach eine Message hat, ne?
Ja.
Durch Frequenzen, durch Arrangement und so weiter, das ist ja bis heute so, ja. Julia, Richtung Ende so ein bisschen geblickt, für den Norden oder allgemein für Deutschland, was hast du auf dem Herzen? Wonach sehnst du dich, was zum Vorschein kommen soll?
Ich sehne mich total nach einem, also erstmal nach einem neuen Miteinander, dass man sich wirklich hingegeben und verschwenderisch großzügig aneinander erfreut. Ich sage auch immer, dass sozusagen, das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem so ein prozesshaftes Inneres auch von sich wegschauen können. Also so dieses, der Weg der Heiligung, sagen wir es mal so. Das gepaart, also das sind ja alles diese krassen Wörter, aber auch wie Religion, das wissen auch viele nicht. Das bedeutet einfach nur runtergebrochen, eine Rückbindung zu haben. Kommt von Reliquie. Mhm. Da geht's weiter mit dem Wort, also ich verbinde die gleich nochmal, aber genau, es geht dann noch weiter mit dem Wort Person. Das ist sozusagen aus dem Lateinischen, heißt per sonar, also per durch und sonare klingen. Und es bedeutet nichts anderes als, also was klingt durch uns hindurch. Und ich finde es halt einfach so stark zu sagen, wir haben einfach eine krasse Verantwortung, also miteinander. Also wir sind im Ebenbild eigentlich von einem Schöpfer, einem wunderbaren Schöpfer geschaffen. Wir dürfen in Zeiten von Not, aber auch im ganz normalen Alltagswahnsinn einfach diese Rückbindung, diese Rückkopplung sozusagen an ihn haben. Wir dürfen von ihm empfangen, wir dürfen uns immer wieder irgendwie auftanken lassen, wenn wir uns halt einfach auch diesen Blick irgendwie aussetzen und uns eigentlich sozusagen daran erfreuen. Und das braucht immer dieses Momentum von uns, so in diesen Erkenntnis- und Umkehrmoment wieder eintreten zu wollen. Genau, und für mich ist einfach entscheidend, dass das passiert immer dann, wenn ich von mir selber weggucke und nicht nur an meine eigenen, so sage ich mal, Bedürfnisse gucke, passiert automatisch, dass ich irgendwie so einen Überschwall von eigentlich wieder auch einfach eine extra Meile bereit bin, für andere Leute zu gehen. Und das ist für mich so, ich hätte ja nie, also ich müsste ja mein ganzes Leben lang nicht konkret für andere eine Plattform mitbauen wollen, wo andere Künstler hervorgehoben werden und neue Menschen kennenlernen und bessere Chancen vielleicht bekommen. Müsste ich alles nicht machen. Ich müsste mir das nie was kosten lassen, aber es ist für mich die größte Freude und Ehre, sozusagen wirklich von diesem Erdenball irgendwann mal gegangen zu sein und sagen zu können, ich habe einfach vielleicht, keine Ahnung, an manchen Stellen mithelfen dürfen, dass Menschen heiler geworden sind, dass mehr Dinge mit in einem guten Miteinander passiert sind, dass Menschen abgebaut haben, eben irgendwie gegeneinander zu sein. Und das explizit noch für den Norden ist es so, dass ich ja Lighthouse kennengelernt habe vor ungefähr 5 Jahren jetzt schon wieder fast, oder 4, 5. Wir haben uns in Bethel in Kalifornien getroffen. Es ist so verrückt, man lernt die besten, coolsten Leute immer weit weg kennen und dann stellt man fest, alle wohnen doch in einem Land. Genau, und da ist ja auch einfach so ein dieses künstlerische Unternehmersein und unternehmerisches Künstlersein. Also auch hier, ne, bei euch sozusagen in der Firma ist ja auch alleine diese, also auch selbst Hartungs, ist irgendwie, es ist was Kreatives eigentlich mit den Karten und gleichzeitig ist es aber eigentlich was Unternehmerisches und es macht Menschen irgendwie, ist einfach eine Freude so auch für ihr Leben. Und genau, und das, ich sehe das immer wieder, dass das eigentlich ein ganz großer Schatz ist, dass wir das in der Kreativbranche noch viel mehr brauchen, das Unternehmerische. Das ist mein Anliegen, dass eigentlich ein professionelleres Miteinander noch passiert. Dass einfach auch in kirchlichem Kontext oder in Glaubenskontexten eigentlich noch viel sozusagen mehr auch ein Bewusstsein für, dass man investieren muss, passiert und dass erst dann was weitergehen kann und dass das nicht irgendwie schlecht ist so. Genau. Und dann zusätzlich einfach habe ich immer diesen Wunsch eigentlich, dass für mich einfach so Ost, West, Nord und Süd eigentlich sozusagen zusammenkommen und voneinander lernen dürfen. Und wirklich wie so eine Kette, sage ich immer, da ist irgendwie jede Perle einzeln wichtig und schön und dass ich sozusagen so ein bisschen wie, ja, einfach irgendwie Gott neu schmücken darf. Also dass wir so zusammenkommen und eigentlich sozusagen uns irgendwie einfach jeder so sein Part sein lässt und aber gleichzeitig aber eben uns auch gemeinsam auf so einen roten Faden irgendwie einfädeln lassen. Genau, das wünsche ich mir sehr stark. Und mit nochmal Lighthouse, genau, war es so, dass wir praktisch dann zur fast ähnlichen Zeit unser Studio aufgemacht und eröffnet haben, wie ähnlich auch sozusagen in Lighthouse das Studio eröffnet wurde. Ja. Und genau, da haben wir halt einfach irgendwie innerlich auch so gespürt, hey, da ist eine unterhaltenswerte, wichtige Connection irgendwie da. Lighthouse, Lichthaus, so ein bisschen ähnlich auch. Genau, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach dranbleiben, wir wollen genauso irgendwie an euch denken, mit euch stehen in Herausforderungen und auch da sein. Genau, das ist so mein Herzschlag.
Richtig stark. Ja, und ich freue mich vor allem, dass ihr nächstes Jahr im November, zwar schon ein bisschen noch länger hin, ins Lighthouse kommt zur Worship Night. Yes. Aber das finde ich genau richtig stark, dass das zusammenkommt, da wo wir gemeinsam investieren, einfach zu seiner Ehre und das hervorbringen lassen, was Gott in diesen Momenten halt schenken möchte. Ne? Ja. Ja, und ich hatte so zum Abschluss noch ein Wort, der mir kam. Und das ist die Bibelstelle, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute für wertlos erachtet haben, würde Eckstein werden. So. Und als du vorhin dein Zeugnis auch gegeben hast und auch, finde ich, für jeden Einzelnen, der sich demotiviert fühlt in seinem Alltagsleben, ich glaube, das, was Gott in deinem Persönlichen erstmal tut, durch verschiedenste Prozesse, durch die wir gehen, durch die Zeit, die wir groß werden und irgendwann erwachsen sind oder da auch Begegnungen haben der besonderen Art und Gott Heilungsthemen in einem hervorbringt, jeder Einzelne ist so wertvoll, dass er am Ende auch dieser Eckstein sein kann, der das gesamte Gefüge zurechtbringt. Und ich finde es so lustig, dass der Eckstein der Stein ist, der oben in der Mitte derjenige ist, der einen Rundbogen quasi festhält. Und dieser Eckstein soll Jesus Christus sein. Und ich glaube trotzdem, dass jeder, der von sich vielleicht denkt, dass er wertlos ist, von Gott total Mut zugesprochen bekommt. Du bist nicht wertvoll, du bist wertvoll und geliebt und vor allem das, was ich in dich hineingelegt habe, möchte ich gebrauchen für das, was Gott in seinem Königreich tun möchte.
Ja.
Vielen lieben Dank für all die Zeugnisse, für all die Stories. Klingt nach einer Fortsetzung, wenn du mich fragst. Und ich freue mich sehr, dass du Teil von der Lighthouse Family bist und wir gemeinsam das hier machen dürfen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe,
du wirst beim nächsten
Mal wieder dabei sein.
Genau, danke für deine Arbeit. Ich schätze es sehr, dass ihr da so viel Arbeit rein investiert und dass du so viel vernetzt und Brücken baust. Genau, das ist ja das, was wir gerade auch gesagt haben. Genau.
In diesem Sinne.
Dann vielen Dank dir und einen schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.